Heute ist Freitag, der 31. Oktober. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir starten mit den Entwicklungen zur Neuwahl in den Niederlanden. Dann geht's weiter mit dem Treffen zwischen den USA und China und Trumps Ankündigung zu Atomwaffentests. Ja, und dann schauen wir auf die verheerenden Folgen des Hurricanes Melissa in Jamaika und der Karibik. Und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Wir beginnen mit den Niederlanden. Dort kam es nämlich wegen des vorzeitigen Endes der letzten Regierung zu Neuwahlen. Die ist im Juni zerbrochen und hat nicht länger als ein Jahr gehalten. Die Vier-Parteien-Koalition galt als die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte der Niederlande. Ja, und von Anfang an war das ganz schön instabil. Das lag vor allem daran, dass außer der VVD, also der Volkspartei für Freiheit und Demokratie, zu der zum Beispiel der NATO-Generalsekretär Rutte gehört, keine Partei Erfahrung in der Regierung vorgesammelt hatte. Also Chaos vorprogrammiert. Ja, und neben der VVD, die als liberale Partei eingestuft wird, gehörte zu dieser Koalition auch die PVV, das ist die Partei vom Rechtspopulisten Geert Wilders, und die BBB, das ist die Bauer-Bürger-Bewegung, und die NSC. Die BBB, die vertritt vor allem, wie der Name schon sagt, Bauern und die ländlichen Regionen, und die NSC, die ist als Anti-Establishment-Partei bekannt. Ja, und verantwortlich für den Bruch der Koalition war, dreimal dürft ihr raten, der Rechtspopulist Geert Wilders. Seine Partei war zwar die stärkste im Bündnis, allerdings konnte er sich mit seinem Partner nicht auf eine schärfere Migrationspolitik einigen. Wilders hatte seine Partner dann unter Druck gesetzt, unter anderem mit Forderungen wie Abweisung aller Asylbewerber, das Aussetzen des Familiennachzugs und die Abschiebung von Syrern. Und weil die Koalitionspartner seinen harten Kurs abgelehnt haben und gesagt haben, da machen wir nicht mit, hat Wilders gesagt, gut, dann mache ich diese Regierung wohl nicht mehr mit. Und Wilders verteidigte seinen Rückzug aus der Regierung und sagte, er habe damit Rückgrat bewiesen, da die Koalitionspartner die Asylvereinbarung nicht umgesetzt hätten. Mit der Vereinbarung meint er, dass sich alle Koalitionsparteien bei der Regierungsbildung darauf geeinigt hätten, bei der Migration härter durchzugreifen. Nur so hart, wie er das vorhatte, wollten die anderen das anscheinend nicht. Am Mittwoch fanden deshalb die vorgezogenen Parlamentswahlen statt. Die Auszählung der Stimmen ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Es zeichnet sich aber ein knappes Rennen ab. Die neuesten Hochrechnungen zeigen, dass Wilders rechtspopulistische Partei und die linksliberale Partei D66 momentan gleich auffliegen. Beide Parteien könnten demnach jeweils 26 der 150 Sitze im Parlament in Den Haag erhalten. Und laut dem niederländischen Rundfunk trennen die D66 und die PVV momentan weniger als 2000 Stimmen. Für Geert Wilders ist das ein deutlicher Verlust, denn bei der Parlamentswahl vor 2 Jahren hatte seine Partei noch überraschend 37 Sitze erhalten und war stärkste Kraft geworden. Und trotz der Niederlage erklärte er, das Ergebnis sei immer noch das zweitbeste, das seine Partei je erzielt habe. Als großer Gewinner allerdings wird die linksliberale D66 gesehen, die 17 Mandate im Vergleich zu 2023 hinzugewinnen konnte. Und wir hören mal, was der Spitzenkandidat Rob Jetten zu sagen hat.
Heute haben wir uns von der Politik der Negativität, vom Hass verabschiedet. Millionen Niederländer haben sich heute für positive Kräfte entschieden und für eine Politik, in der wir wieder gemeinsam nach vorne schauen können.
Ja, eine Regierungsbeteiligung der PVV, also der Partei von Geert Wilders, die gilt als ausgeschlossen, da alle großen Parteien gesagt haben, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen. Gleichzeitig hat aber auch der Spitzenkandidat des Rot-Grün-Bündnisses, Frans Timmermans, seinen Rücktritt als Parteichef bekannt gegeben. Er erklärte, es sei ihm nicht gelungen, genügend Wähler zu überzeugen.
Werbung.
Ihr Lieben, ich freue mich immer so über diesen Werbepartner, weil an diesem Werbepartner kann ich ablesen, wie lange ich schon in einer Beziehung mit Jörg bin. 11,5 Jahre sind es, und so lange bin ich auch schon bei Naturstrom Kundin, denn wir sind damals relativ schnell zusammengezogen, haben einen gemeinsamen Stromvertrag gemacht, und das haben wir bei Naturstrom gemacht. Und ich finde es so toll, euch so viel darüber berichten zu können. Vor allem, weil ich sehr, sehr stark hinter Naturstrom stehe. Die sind einfach so klasse. Ich mag alle Leute, die da arbeiten, und ich mag auch, dass ich euch etwas vorstellen kann, was so viel Tolles macht. Nachhaltigkeit. 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser, das fühlt sich für mich auch einfach richtig sinnstiftend an. Denn wenn wir über die Klimakrise nachdenken und darüber, was wir vielleicht machen können, dann kommt ja ganz oft die Antwort, wir können gar nicht so viel tun, weil die Politik sich ändern muss. Das stimmt doch zu großen Teilen, aber wir können auch etwas tun. Zum Beispiel mit Naturstrom. Denn 100% Ökostrom bedeutet nicht nur, dass wir den in höchster Qualität bekommen, sondern dass wir mit jeder Kilowattstunde im Ökostromtarif auch den Bau neuer Ökoenergieanlagen fördern. Und das finde ich so richtig, richtig toll, dass wir selber etwas für erneuerbare Energien tun können, dass wir selber etwas für den Klimaschutz machen können und dass es dadurch eine dauerhaft zuverlässige Versorgung mit Ökostrom geben kann. Dass ihr was für den Klimaschutz jetzt tun könnt, das ist so einfach. Ich kann es euch wirklich nur sagen, es dauert wirklich nicht länger als 5 Minuten. Ihr geht auf die Webseite von Naturstrom, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und es wäre nicht mal Podcast, wenn es nicht auch ein Extra für euch gibt. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr sogar noch 30 Euro Startguthaben dazu für Naturstrom und Naturstrom Öko. Also wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie und ihr findet wie immer alle Infos auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping, die haben sich in Südkorea getroffen. Und zwar am Rande des APEC-Gipfels. Das steht für Asiatische Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Und dabei handelt es sich um eine internationale Organisation, die eine Freihandelszone im pazifischen Raum aufbauen will. Das Gespräch, das hat nicht länger als 2 Stunden gedauert, kürzer als erwartet, aber Trump hat sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. Es gibt eine Reihe von Kompromissen, die den Handelsstreit zwischen den beiden Ländern entschärfen sollen. Im Mittelpunkt des Handelsstreits stehen die Strafzölle, die sich die USA und China seit dem Frühjahr gegenseitig auferlegt haben. Trump erklärte, der Streit sei aus seiner Sicht beigelegt. Der wichtigste Punkt betrifft die seltenen Erden. Diese Rohstoffe sind wichtig für die Hightech- und Rüstungsindustrie, da sie beispielsweise in Elektromotoren oder Smartphones stecken. China hat weltweit eine Monopolstellung, ist also Marktführer bei der Förderung und Verarbeitung dieser Mineralien. Das Land hatte Anfang Oktober angekündigt, Exportkontrollen zu verschärfen, was die USA unter Druck gesetzt hatte. Nach dem Treffen gab Trump bekannt, dass China die verschärften Exportkontrollen für seltene Erden für 1 Jahr aussetzen wird. Dazu hat er betont, dass die Vereinbarung auch verlängert werden könnte und im Gegenzug zeigten sich die USA kompromissbereit bei den Zöllen. Als Reaktion auf Chinas Zusage, schärfer gegen den illegalen Handel mit der Droge Fentanyl vorzugehen, werden die USA Strafzölle auf chinesische Produkte von 20% auf 10% senken. Außerdem sicherte China höhere Importe von US-Agrarprodukten zu, darunter, so Zitat, riesige Mengen an Sojabohnen sowie den Kauf von Öl und Gas aus den Vereinigten Staaten. Das ist ja besonders wichtig für Trumps Wählerschaft der Landwirte. Wir bleiben aber nochmal bei Trump. Der hat nämlich für besonderes Aufsehen gesorgt, weil er auf Truth Social verkündet hat, dass er die sofortige Wiederaufnahme von US-Atomwaffentests macht. Er begründete diesen Schritt als direkte Reaktion auf die Testprogramme anderer Länder. Das ist ein Zitat und wen er damit meint, das können wir uns alle denken. Die USA haben seit 1992 keine Atomwaffentests mehr durchgeführt. Trumps Anweisung an das Pentagon stellt somit eine Abkehr von der jahrzehntelangen US-Politik dar. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin den erfolgreichen Test des nuklear angetriebenen Marschflugkörpers Burevestnik und der Unterwasserdrohne Poseidon verkündigt hatte. Ja, China, die haben sich besorgt gezeigt und haben gesagt, ihr Lieben, ihr müsst aber eure Verpflichtungen zum umfassenden Atomtest-Stopp-Vertrag ernsthaft einhalten. Und diesen Vertrag, den gibt's auch schon ganz schön lange, seit 1963. Damals haben sich die Sowjetunion, die USA und Großbritannien darauf geeinigt, keine Tests mit Atomwaffen durchzuführen. Experten warnen jetzt, dass ein US-Test in Moskau und Peking als bewusste Demonstration strategischer Macht gewertet werden würde und das Eskalationsrisiko erhöht. Wir schauen in die Karibik. Da hat der Hurricane Melissa schwere Verwüstung angerichtet. Der Sturm wurde vom UN-Nothilfebüro als ein Jahrhundertsturm bezeichnet und gilt als einer der stärksten Hurricanes der letzten 170 Jahre. Am Dienstag traf der Hurricane Jamaika und erreichte dabei die höchste Hurricane-Stufe 5. Die Zerstörungen, die sind massiv. Der Wirbelsturm entwurzelte Bäume, ließ Flüsse über die Ufer treten und beschädigte Häuser sowie weitere Infrastruktur. Mindestens 9 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Premierminister Holness befürchtet aufgrund der schweren Schäden auch weitere Todesopfer. Mehr als 530.000 Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten und der UN-Koordinator Dennis Zulu sagte, die Zerstörung von Infrastruktur, Eigentum, Straßen und Netzwerkverbindungen sei gewaltig und beispiellos. Die Aufräumarbeiten werden durch umgestürzte Bäume und zerstörte Straßen massiv behindert. Ja, was Jamaikas Ministerpräsident Andrew Holness zum Hurricane noch gesagt hat, das hören wir uns mal an.
Wir hoffen und beten, dass die Lage besser wird und wir Versuche zu ihrer Rettung machen können.
Holness hat Jamaika auch zum Katastrophengebiet erklärt. Und schon vor dem Eintreffen des Hurricanes, da hat Holness gesagt, die Region, die verfügt überhaupt nicht über die Infrastruktur, um einen Sturm der Kategorie 5 standzuhalten. Nach Jamaika zog der Sturm dann leicht abgeschwächt zur Küste Kubas. Dort wurden vorsorglich mehr als 735.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Und auch Kuba erlitt schwere Schäden, darunter überflutete Straßen und Häuser sowie die Zerstörung zahlreicher Kaffee- und Bananenplantagen. Insgesamt starben infolge des Sturms in der Karibik mehr als 30 Menschen. Allein in Haiti kamen mindestens 24 Menschen durch Überschwemmungen ums Leben, darunter mindestens 10 Kinder. Der Hurricane, der scheint inzwischen abgeschwächt zu sein und zieht über die Bahamas hinweg. Wir brauchen sie, die Good News. Und heute geht's mal um Elektroautos. Die setzen sich nämlich anscheinend immer stärker durch. Auf den 40 wichtigsten Automärkten der Welt ist inzwischen rund jedes fünfte neu zugelassene Auto ein reines E-Auto. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Beratungsgesellschaft PwC. Im dritten Quartal lag der Anteil elektrischer Neuwagen bei knapp 21%. Das ist so hoch wie nie. Besonders stark wächst der Markt in China, wo allein 2,3 Millionen batteriegetriebene Fahrzeuge verkauft wurden. Und auch Europa und die USA, die verzeichnen ganz schön Zuwächse. In Europa kamen rund 600.000 neue Stromer auf die Straßen. Schönes Wortspiel. In den USA 420.000. In Deutschland wurden 133.000 reine Elektroautos neu zugelassen. Damit liegen wir europaweit vorn und weltweit auf Platz 3 hinter China und den USA. E-Autos machen zwar immer noch einen kleinen Teil des gesamten Marktes aus, doch die Entwicklung zeigt klar, dass es nach oben geht. Und das ist etwas, was ganz gut aussieht, vor allem, wenn wir darüber nachdenken, dass Verbrennungsmotoren bis 2035 zur Ausnahme werden sollen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informanten. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.